herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ein absoluter Dauerbrenner und Quotenhit. Die ZDF-Bergretter haben ab heute Abend wieder alle Hände voll zu tun. Gott sei Dank ist es uns gelungen, die Notärztin vorher zu uns aufs rote Sofa zu holen. Hubschrauberlandeplatz macht es möglich. Schauspielerin Luise Beer ist heute Abend hier bei uns auf dem roten Sofa. Luise, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier bin.
Ja, ich
wäre gern mit dem Heli gekommen. Es war leider nur der Zug, verdammt.
Ja, und heute war auch der Hubschrauberlandeplatz im NDR, der war leider gesperrt. Aber der Zug macht es ja auch möglich. Natürlich haben wir gleich eine schnelle Zugverbindung in die Berge, ins Kaunertal, wo du wieder aktiv werden musst, ab 2015. Werden wir gleich drüber sprechen. Aber erzähl doch mal, bis Oktober habt ihr wieder gedreht an der vergangenen Staffel. Du wohnst dann ja immer eine gewisse Zeit im Kaunertal oder auch am Dachstein, in der Ramsau. Wie lange brauchst du, um dann von diesem Hofleben, Naturleben in den Bergen, dich wieder in Berlin, in der Großstadt, in der Wohnung wohlzufühlen?
Also um ehrlich zu sein, habe ich jedes Mal einen Kulturschock, wenn ich in die Großstadt komme. Das Erste ist, dass ich immer denke, oh Gott, es stinkt hier. Die Luft ist einfach nicht mehr so gut wie in den Bergen. So viele Menschen, so viel los. Und es dauert wirklich so 2 Tage, bis ich wirklich angekommen bin. Bis ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich wieder Berlinerin, jetzt bin ich da. Dann genieße ich das natürlich. Gerade die Kulinarik, einfach mal Sushi essen gehen zu können, wenn man Lust hat. Die Kultur vor der Tür ist natürlich ein Highlight dann. Und eine schöne Abwechslung, aber mich zieht es dann auch ganz schnell wieder zurück in die Berge, weil ich dann so eine Natursehnsucht bekomme.
Ist es so also, die Abwechslung bei dir, die im Grunde so das Salz in der Suppe ausmacht?
Also beides zu haben, ist für mich wirklich die perfekte Mischung, muss ich sagen.
Und das auch noch beruflich zu machen.
Also ja, im Grunde, ich darf dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist
Wahnsinn.
Herrlich.
Erstmal ein paar Karrierestationen von dir, bis wir zu den Bergrettern kommen, und zwar von Gitta Olsen von Gehr.
So kennen wir sie. Als Katharina Strasser bei den Bergrettern. Immer voller Körpereinsatz.
Okay, Michi, ich hab Stand.
Kann es für sie gar nicht hoch genug gehen. Ihre Karriere beginnt früh. Über die Begeisterung fürs Tanzen kommt sie zur Schauspielerei.
Ich hab alles verbockt.
Eine Entdeckung. Spielt in zahlreichen Filmen und Serien mit. Vom Landarzt bis Königin Luise ist alles dabei.
Hochstaplerin.
Ja, und eine Messerstecherin.
Und die Hand aus der Tasche.
Seit 2014 hat sie sich in die Berge verliebt.
Ich dachte gerade, du willst mir einen Antrag machen.
Vom Gipfel aufs rote Sofa. Schauspielerin Luise Beer.
Ja, da sitzt sie, die Strasser-Kati. Die Strasser-Kati. 10 Jahre bist du schon die Strasser-Kati. Mit welcher Begeisterung bist du immer noch dabei?
Also das Verrückte ist ja wirklich, wenn man etwas tut, was man liebt und mit Leidenschaft macht, dann verfliegt die Zeit, dann geht es noch schneller um. Und so ist das auch. 10 Jahre sind wie im Flug vorbeigegangen. Und das Schöne ist, dass es mir immer noch genauso viel Spaß macht wie am ersten Tag. Es ist immer noch genauso aufregend. Und dank der tollen Kollegen und der tollen Landschaft einfach immer noch
es
mein Traum.
Es ist ein Paradies, ein Alpenparadies, in dem ihr dreht, in dem ihr schauspielen dürft. Hat sich auch noch mal was so von dem, was so Action angeht, da ist auch viel Action, hat sich da in den vergangenen 10 Jahren auch noch mal sowas entwickelt aus deiner Sicht?
Also wir haben natürlich an Erfahrung dazu gewonnen, die Produktion, das Team. Wir haben noch mal gelernt, wie man was besser umsetzen kann. Wir versuchen uns immer zu toppen, immer an die Grenzen zu gehen und in den 18 Tagen, die wir da letztendlich nur für drehen, das Bestmöglichste rauszuholen und uns auch immer neue Stunts noch mal auszudenken. Also dieses Jahr wurde mit Feuer gespielt, mit Eis, mit allen Elementen. Und ja, ich freue mich auf jedes Jahr, was die Drehbücher so hergeben für uns.
Heute Abend 20.15 Uhr startet die neue Staffel im ZDF, die Bergretter. Und es geht im Grunde, kann man sagen, los mit einem Gleitschirmunfall. Schauen wir doch mal ein paar Szenen an.
Okay, ich hab sie.
Okay,
Eingehängt und gesichert.
Kein Schwindel? Was geht, danke.
Ich würde dich trotzdem gerne noch mal in der Klinik durchchecken lassen. Ich meine, sicher ist sicher.
Ich war eigentlich froh, den Laden an meinem Freitag mal nicht von innen zu sehen.
Ja, aber da kommt ja noch viel mehr dazu. Es geht heute Abend noch um Cannabis.
Oh Gott,
es,
ja.
Ja. So, gut, das ist jetzt im Grunde legal. Aber es geht um eine Bürgermeisterwahl. Es geht um so viele Dinge, die da heute Abend zusammenkommen, 20.15 Uhr. Geht es auch um Liebe? Da könntest du uns jetzt
es geht immer um Liebe. Das so. Schöne ist ja, dass wir ein Format sind, was so vieles eint. Ne? Dass wir die Action haben, dass wir immer so einen kleinen Krimi-Anteil auch da drin haben. Und natürlich die tolle Landschaft. Der Berg ist einer unserer Hauptdarsteller auch, muss man sagen. Weil dort die ganzen Dramen passieren. Und die Liebe kommt natürlich auch nicht zu kurz.
Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen bei euch an, wann das endlich mal wieder was wird zwischen dir, der Strassacati, und dem Markus?
Ich glaube,
dem Bergretter, gespielt von Sebastian Ströbel. Ne?
Ich glaube, es ist die meistgestellteste Frage, wann kommen Katkus, so heißt unsere Abkürzung, wieder zusammen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, es bleibt auch in dieser Staffel spannend. Es kommen ein paar neue Gewürze dazu, es wird ordentlich durchgemischt.
Ja.
Markus ist in festen Händen zu Beginn der Staffel. Das heißt, Katharina muss sich auch oder möchte sich ein bisschen neu orientieren, gewinnt so eine kleine Leichtigkeit wieder, was mir sehr gefällt. Und wer am Ende wem in den Armen liegt, wird man in fünf Folgen sehen.
Ich habe da schon mal so ein bisschen reingeguckt, auch so Highlights aus den Dreharbeiten. Also auf jeden Fall, da war was mit Hochzeitskostümen, da war was mit Küssen. Also da war, es ist einiges. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, es ist auch immer viel mit Action. Und da schauen wir eben rein, gerade auch, was Sebastian Ströbel als Markus da viel so zu leisten hat.
Es ist ja immer so, dass wir jedes Jahr versuchen, uns irgendwie zu steigern. Also was die Action angeht, was schon schwer genug ist, weil wir, was die Machart angeht, schon wirklich am Limit sind. Es ist schon so wirklich am Anschlag, was man, glaube ich, fürs Fernsehen machen kann. Und das war natürlich ein mega Ding. Also es war halt sehr, sehr kalt. Und durch den Downwash, den der Hubschrauber von oben noch runtergebracht hat, also nachdem ich dann schon nass war, wird man natürlich noch mal richtig auf Minusgrade runtergekühlt. Und dein Körper ist halt im Ausnahmezustand.
Herrlich, zieht ordentlich Energie.
Ja, das ist wirklich, davon lebt natürlich, leben die Bergretter auch von diesen Szenen. Wie aufwendig muss man sich das denn tatsächlich vorstellen, wenn ihr dann so einen Dreh macht, jemand stürzt ins Eis, muss wieder aus dem Eis gerettet werden. Da ist ja dann auch tatsächlich kaltes Wasser.
Und so. Also das ist wirklich, wir drehen das auf dem Gletscher, wir sind da auf fast 3000 Metern oben. Es ist wirklich kalt, wenn man da morgens hinkommt, sind es teilweise minus 20 Grad. Das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Wir haben immer die echten Bergretter dabei, die uns sichern. In so einem Fall jetzt mit dem Eisloch dann auch noch ein Stunt. Team, auch mit Tauchern, weil das wirklich ein kleiner Bergsee ist, der dann natürlich präpariert ist mit Platten, dass man einbrechen kann oder so. Aber es ist keine ungefährliche Situation. Und auch wenn wir sowas umsetzen, darf man nie vergessen, wir sind wirklich im Hochgebirge unterwegs. Also ein Schritt kann daneben gehen. Und es ist passiert dann wirklich was. Also Konzentration muss man immer von morgens bis abends halten, damit auch wirklich nichts passiert.
Und du bist ja auch bekannt dafür, dass du zu den Stuntleuten immer sagst, kann ich selber, ich mache auch mal.
Erster.
Erzähl, was machst du alles? Was traust du dir da auch zu?
Ich meine, das ach, das, was ich machen darf. Also ich liebe Tauflüge, die sind einfach ganz besonders. Das gefällt mir immer noch, macht mir so einen richtigen Wonneschauer noch. Wenn man am Tau, Helitau, einfach über die Landschaften fliegt, dann abseilen, klettern.
Wenn man am Tau, Entschuldigung, du erzählst ja so, man hängt am Tau unterm Heli.
Man ist gesichert durch einen Klettergurt an einem Seil und am Helikopter.
Könnte ich niemals. Wahnsinn. Ja,
Höhenangst darf man nicht haben. Nee. Und Klettern, Abseilen, sowas, das gehört mittlerweile bei uns zum Alltag dazu. Das zählen wir schon fast nicht mehr als Stunt, aber Geröllfelder runterrennen, lauter so Sachen sind nicht ohne und müssen immer mit großer Vorsicht umgesetzt werden.
Ist ja auch ein bisschen Kälte, ist ja auch ein Thema da tatsächlich auf 3000 Meter Höhe auf dem Gletscher. Teilweise dreht ihr ja auch in winterlichen Zeiten oder in herbstlichen Zeiten zumindest. ich sag mal so, da muss man sich auch schützen. Ne?
Ich, meine, das, ich hatte eine Situation original am Helitau, wo der Pilot dann zu mir sagte, der Originalpilot, hast du denn Fettcreme drauf? Und ich so, nee. Und er so, dann musst du das Visier runter machen. Und ich so, nein, das darf ich nicht. Ihr müsst mich ja sehen können. Und er so, na, du erfrierst. Mhm. Dann haben sie mich mit Vaseline eingeschmiert von oben bis unten, damit man keine Erfrierung im Gesicht bekommt. Also es sind schon Extremsituationen.
Wir schauen uns mal so ein paar Highlight-Szenen von dir auch an, wie das da so im Geröll teilweise vor sich geht.
Katharina, ja?
Thomas ist mit dem Auto in der Hütte abgestürzt. Bewegt sich nicht mehr. Ich gehe da jetzt runter.
Nein, Katharina, du gehst da nicht runter. Du wartest auf uns. Katharina!
Thomas!
Keine Zeit. Okay. Bis später.
Ciao, ciao.
Kann losgehen.
So, da haben wir schon mal Bilder. Ich wollte es mal sagen mit den Hochzeitskleidern. Also ich wollte es einfach nur mal. Aber es gab mal tatsächlich eine Situation, da musstet ihr auch selber in echt gerettet werden. Was ist da passiert? Also du und Markus, ihr wart irgendwie...
Du meinst jetzt die peinliche Situation, als Markus und ich ohne Schnee, also Sebastian und ich, kamen von einer Regiebesprechung und sind abends bei klirrender Kälte mit dem Auto wohlweislich ohne Schneeketten den Berg hochgefahren und dachten, wir schaffen das.
Ja, natürlich.
Aber wir haben es nicht geschafft.
Und dann musstet ihr, das ist ja, finde
ich, ganz interessant. Wir mussten wirklich die Bergrettung, unseren Chefbergretter anrufen und sagen, Heri, bitte rette uns. Der kam dann wirklich mit Trecker an und hat uns da den Berg hochgezogen.
Na gut, also wenn der Trecker da mal zum Einsatz kommt. Aber ich kann mir vorstellen, das ist so ein Running Gag unter den echten Bergrettern, die euch so gelegentlich, ne? Also ist ja auch gut, wenn man da mal, ne? Hast du da auch so, also ich sag mal, auch als Ärztin und als Bergretter, macht ihr da auch so Fortbildung, wie man so bestimmte Griffe macht und wie man sich so vernünftig verhält?
Also ich spiele die Rolle ja schon sehr lange und habe natürlich am Anfang mich damit beschäftigt. Und das Spannende ist auch, dass dieses kleine Hilfe-ABC mir dadurch total geläufig ist und ich auch die Hemmschwelle verloren habe, da mal einzugreifen. Ja. Und das ist auch an alle da draußen, bitte immer wieder auffrischen. Man ist verpflichtet zu helfen in Notsituationen letztendlich. Und wenn sich jeder an die Nase greift, dann ist das eine Weile her.
Ja, ja.
Und ja.
Kenn ich so ein Thema. Das ist nicht, wenn du wirklich in einer konkreten Situation bist, dann hat man plötzlich erstmal so ein bisschen so eine ganz leichte Hemmschwelle, da sich richtig zu verhalten. Also was machen ist das?
Und wir haben natürlich auch noch echte Ärzte, die uns beraten medizinisch. Und da muss ich aber auch dazu sagen, wir drehen Film, wir drehen Fiction. Wir übertreiben natürlich die Handgriffe. Ich habe ganz oft keine Handschuhe an, ein No-Go. Also ich bekomme oft Zuschriften von Ärzten, die dann sagen, was habt ihr da wieder gemacht? Entschuldigung. Wir drehen einen Film. Es bildet oft nicht die Realität ab.
Interessanterweise, ja, sollte man erkennen, dass das eigentlich doch ein Film ist. Die Bergretter heute Abend, 20.15 Uhr. Bergretter gibt es ja nicht nur im Fernsehen, sondern logischerweise auch im echten Leben und auch im Harz. Philipp Kafsack und Christian Papesch kommen an ihre Grenzen.
Die Marienwand im Harz. 50 Meter fast senkrechter Fels. Selbst für geübte Kletterer eine echte Herausforderung. Und ausgerechnet hier wollen wir heute drehen.
Beeindruckend, aber für mich auch sehr beängstigend.
Stell dir vor, du kletterst da so ein bisschen rum, bleibst stecken. Was machst du dann?
Genau für solche Momente gibt es die niedersächsische Bergwacht, quasi die Bergretter des Nordens.
Unser Einsatzgebiet ist überall da, wo der Straßenrettungsdienst nicht mehr hinkommt. Von Waldwegen bis eben zu Skipisten, Loipen.
Doch im Herbst wird im Harz vor allem noch geklettert. Deswegen geht's für uns jetzt hoch hinaus. Für mich bereits etwas zu hoch.
Ich mache ja wirklich viel für den Film, aber ich habe jetzt schon weiche Knie, wenn ich das hier angucke. Also ich muss hier irgendwie wieder runterkommen und da bin ich froh, wenn ich das Ganze von unten anschauen kann.
Einer von uns muss aber weiter.
Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt total locker bin.
Trotzdem wage ich mich vorsichtig auf den Gipfel des Felsens, direkt an den Abgrund.
Während sich im Tal die heutige Patientin mit Kunstblut für eine Übung präpariert. Mit blutender Hand hängt sie laut Szenario wenig später oben am Felsen und simuliert einen Notfall.
Ich seile mich dann gleich nach da unten ab, mache eine Erstversorgung der Patientin.
Heißt auch für mich?
Mein Weg geht
nach unten.
Ja, toll. Aber du hattest gesagt, hier so da über diese Klippe da drüber.
Ganz locker bleiben und dich einfach nur in den Gurt fallen lassen.
Denn irgendwer muss die Rettung schließlich filmen. Der wohl steilste Arbeitsplatz, den ich je hatte.
Okay, das gefällt mir ganz gut.
Wahnsinn.
So ein anspruchsvoller Einsatz dauert durchaus mal 1 bis 2 Stunden. Genug Zeit für mich, die Arbeit der Bergwacht in der Horizontalen zu begleiten.
Hier im Weg ist auch noch ein bisschen Action.
Mit solchen Quads können verletzte Personen aus unwegsamem Gelände gerettet werden. Heute bleibt der Anhänger zum Glück leer.
Definitiv auch ein Adrenalin-Kick. Ich kann nicht mehr sprechen. Aber ich bin froh, dass ich vorne sitze und nicht hinten mitfahren musste.
Zurück am Berg hat Retter Jan die Wunde notdürftig versorgt und schnallt sich die Patientin auf den Rücken.
Wenn ich sie hoch genug kriege, so, wird's auch einfacher.
Wobei der einsetzende Regen den Felsen noch rutschiger macht. Aber Schritt für Schritt nähern sich die beiden den übrigen Rettern, alles Ehrenamtliche.
Und sitz.
Vergangenes Jahr ist ein Kletterer an der Marienwand tödlich verunglückt. Wohl auch deswegen ist die Übung für alle hier kein alltäglicher Einsatz.
Man muss halt doch sehr vertrauen, auch wenn man die alle kennt und weiß, wie die arbeiten. Aber man hat trotzdem immer ein bisschen Angst noch dabei und es fühlt sich komisch an.
Jetzt muss nur noch ich irgendwie runterkommen.
Shit, das war ungeplant.
Ja, weiter rüber. Knie durchdrücken.
Den Hintern noch weiter runter.
Und mit so viel lautstarker Unterstützung schaffe ich es auch irgendwie.
Also mit zittern die Knie immer noch und das Adrenalin pumpt und das Herz.
Na, großer Respekt für deine Leistung hier und noch größerer Respekt einfach für die Bergwacht, was die hier machen.
Ja, ich hatte da oben ja schon mit mir selber so viel zu kämpfen, mir jetzt vorzustellen, ich muss da jemanden noch, der verletzt ist, da irgendwie runterschleppen. Ja, keine Chance.
Für uns war es in jedem Fall ein großes Abenteuer. Für die, die im Harz gerettet werden müssen, ist die Bergwacht aber überlebenswichtig.
Erstens konnten wir sehen, der Harz hat wirklich eine tolle, tolle Landschaft, muss man wirklich sagen. Und zweitens, dieser Einsatz der Bergretter, da ist dir sofort was aufgefallen, was du noch unbedingt sagen möchtest.
Ja, also 2 Sachen wollte ich sagen. Einmal, Bergrettung ist Ehrenamt. Das finde ich so wichtig, noch mal zu wissen, weil in dem Format, was wir drehen, denkt man immer, das ist unser Beruf. Mhm. Ist aber nicht so. Es ist wirklich Ehrenamt. Deshalb danke an alle, die das machen da draußen. Und wenn man jetzt mal die echten Bergretter hier gesehen hat im Einsatz, es sind immer sehr viel mehr Leute als wir. Ja. Und die arbeiten immer aus der Ruhe heraus, aus dem Bedacht.
So ganz
also wenn
Ruhe
wir uns runterstürzen, schnell abseilen, in der Hektik sind, dann ist das, um Drama zu erzählen für den Film. Und was ich wirklich von den Bergrettern gelernt habe, außer das Klettern, ist wirklich in all den Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, aus der Ruhe heraus zu handeln und so eins nach dem anderen zu machen. Und das kann man in jeder Lebenslage ganz gut anwenden.
Ja, hektische Reaktion ist am Berg schwierig, ist auf See schwierig, ist insgesamt immer schwierig. Mhm. Also immer ganz ruhig bleiben am besten. Hast du eigentlich durch die Bergretter das Klettern gelernt, was du eben angedeutet hast? Oder hattest du vorher schon so eine Affinität dazu, dass du gerne mal hochgegangen bist?
Also ich mochte die Berge schon immer gerne, aber ich kannte die aus dem Sommer vom Wandern oder vom Snowboarden im Winter. Aber ich bin aktiv nie klettern gegangen. Das habe ich wirklich tatsächlich durch die Bergretter angefangen und lieben gelernt. Und jetzt, also Ramsau am Dachstein, wo wir sind, ist auch so ein Klettersteig-Paradies. Ist das eine Feierabendbeschäftigung, noch zum Feierabend einen Klettersteig zu gehen?
So. Und nicht nur einen Klettersteig bist du gegangen, du bist auch schon einen Wasserfall hochgegangen, einen gefrorenen Wasserfall. Man sieht es hier tatsächlich. Hier, wenn wir das mal oben, können wir das mal oben zeigen. Ganz oben links mit der gelben Jacke, das bist du. Und rechts, das müsste dein Schwager Robert Jasper sein.
Genau.
Ein bekannter Extremkletterer auch.
Einer der weltbesten Extrembergsteiger. Ja.
Und da haben wir mal die Bilder dazu, wie Luise da tatsächlich in dem Wasserfall geklettert ist. Erzähl mal, das ist ja, also erstmal ist es kalt.
Also erstmal ist es kalt. Man braucht ein ganz anderes Equipment als beim normalen Klettern. Man hat Eispickel dabei, die man sich besser nicht selber ins Bein haut. Man hat Steigeisen, wie man jetzt hier sieht, um Griff zu haben. Es erfordert einfach nochmal eine andere Klettertechnik. Und ich habe auch gemerkt, nach der Hälfte vom Wasserfall, dass es mehr in die Arme geht. Ja. Also habe ich schon angefangen, müde Arme zu kriegen, weil mir die Technik noch gefehlt hat. Also und es ist einfach gefährlicher nochmal, weil du am Eis, wenn du Schrauben sitzt, musst du immer darauf achten, dass dahinter keine Luftblase ist, weil die sonst rausbrechen können, die Sicherungen. Okay. Also es ist einfach nochmal eine andere Technik. Und ich war froh, den Robert Jasper dabei zu haben, einen absoluten Profi und einen der besten Extrembergsteiger, den es gibt, der mir das gezeigt hat. Und ich habe mich da sehr sicher gefühlt.
Ist das eine besondere Technik? Man muss ja den Eispickel richtig ins Eis reinschlagen. Aber da darf natürlich auch nicht nur was abplatzen, der muss ja auch stecken. Ne?
Nee, man muss wirklich vorher auch abklopfen und gucken, weil nichts Gefährlicheres ist, als wenn einem wirklich ein Eiszapfen dann auf den Kopf fällt oder einen trifft. Die sind auch spitz. Und oft ist es gar nicht aus der Kraft raus, sondern wirklich aus der Technik. Ne? Dass man das nutzt.
Wir sind jetzt hier an diesem Wasserfall, der sich im Kaunertal befindet. Wo ihr dreht? Ihr dreht im Kaunertal, ihr dreht am Dachstein, also in der Ramsau. Was ist dir eigentlich lieber, so dieses winterliche Alpenpanorama oder das sommerliche Alpenpanorama?
Oh, ich kann das überhaupt nicht sagen, weil ich beides so liebe.
Ja.
Also ich liebe, weil ich Snowboarderin natürlich, wenn wir im Kaunertal am Dachstein, also im Kaunertal drehen, im Winter die Winterfolgen. Das machen wir dort, weil wir dort oben auf dem Gletscher sind und da auch eine Straße hochgeht und man das Equipment relativ weit nach oben bringt, ohne viel Aufwand. Dann liebe ich es natürlich, da Skifahren zu gehen, Langlauf zu machen. Ich bin total Langlauf-Fanatikerin.
Denn diese Luft, in dieser Luft das zu machen, das ist ja...
Und abends, wenn man nach Hause kommt, weiß man immer, was man getan hat. Und genauso liebe ich aber den Sommer. Mit den Klettersteigen, ich reite wahnsinnig gerne. Alles Sachen, die man dann in der Ramsau dann wahnsinnig gut machen kann. Deshalb, ich könnte nicht sagen, was ich lieber mag.
Wie viel Zeit verbringst du für die Dreharbeiten? Denn so über das ganze Jahr gesehen, wie viel Zeit verbringst du denn in den Bergen?
Also, wir fangen im Februar immer schon an mit den Winterdreharbeiten und drehen letztendlich mit Unterbrechungen 3 Blöcke bis Oktober. Also es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin zum Anfang noch gependelt zwischen Berlin und Ramsau und habe aber das aus familiären Gründen, weil ich eine Tochter bekommen habe, irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, es ist zu viel hin und her. Und habe mich dann entschieden dafür, wirklich ein halbes Jahr in der Ramsau zu leben. Meine Tochter geht dort auch zur Schule, in Berlin und dort.
Das finde ich interessant. Wie habt ihr das dann gemacht? Also einmal Ramsau-Schule und dann in Berlin-Schule. Das muss ja ein pfiffiges Kind sein, sagen wir es mal so.
Ne? Ich würde auch sagen, man kann das nicht mit jedem Charakter machen. Meine Tochter war von vornherein sehr forsch und offen, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und sie kennt es auch nicht anders. Sie hatte schon 2 Kindergärten. Mhm. Also sie kommt einfach von einem Zuhause zum anderen. Es ist nicht so wie ein Diplomatenkind, was ich immer wieder neu erfinden muss, sondern das sind einfach 2 Orte mit 2 Freundeskreisen. Heutzutage mit Telefon kann man immer in Verbindung bleiben.
Kann man mit den Freundinnen in Kontakt bleiben.
Deshalb ist das ganz problemlos. Und ich finde es toll, dass sie beide Welten erlebt, das Stadtleben und das Landleben.
Wie lebst du oder dann ihr auch, wenn ihr dann in Ramsau seid?
Also in der Ramsau leben wir auf einem Bauernhof, also der nicht uns gehört, aber haben da eine Wohnung und es ist ganz toll. Es sind Pferde da, Kühe da, Schweine da, die Hühner, man holt sich morgens die Eier aus dem Stall, natürlich Katzen, Hofhunde, Mäuse, alles was dazu gehört.
Ja, sag mal, eine wirklich ideale Vorstellung. Es gibt auch, meine ich, am Dachstein, also in der Ramsau, gibt es auch so spezielle Touristenwanderungen für alle Fans der Bergretter, ne?
Ja, also es gibt einmal die Fanwanderung.
Da gehst du immer voran?
Nein, das ist wirklich eine Veranstaltung einmal im Jahr. Und den Fan-Tag, das gibt es auch einmal im Jahr, wo ganz viel geboten wird. Kann ich nur empfehlen, vorbeizuschauen. Wenn man noch Karten kriegt, die sind immer ganz schnell weg. Und dann bietet der Tourismusverband einmal die Woche eine Wanderung zu den Drehorten an. Aber meistens, wenn wir nicht drehen oder wir sind nicht da. Also das ist, da ist keine Garantie, dass man uns trifft oder da trifft man uns dann eher nicht.
Möglicherweise einer von diesen Gästen hat auch immer das Glück, am Tau mit dem Helikopter hochfliegen zu dürfen.
Wahrscheinlich trifft er mich dann am ehesten an der Käsetheke beim Einkaufen, weil wir leben ja da alle.
Und das auch. Du hast hier noch eine Jacke. Die Jacke passt sehr gut in die Berge, aber hat auch, weil die hält so ein bisschen warm. Ne?
Ja, ich dachte eigentlich, hier ist es so kalt, deshalb habe ich mir die mitgenommen.
Ja, ist ja auch. Also was wir hier durchhalten, ich sag mal so. Ne? Aber die hat auch was mit einer anderen Leidenschaft von dir zu tun, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Denn jetzt geht's vorher nach Lüneburg. Und zwar aus bestimmten Gründen passend zu Luise in eine Landschlachterei. Andreas Moll.
Zwei von ihnen aus Hessen, einer aus dem Landkreis Lüneburg. Drei Männer, eine Vision, Genuss von hier. Fleisch aus der Lüneburger Heide. Ihr Konzept? Kochen, Catering, kurze Wege. 2017 haben sie die traditionsreiche Landschlachterei Isermann in Kirchgellersen übernommen.
Wir sind ganz froh, dass alles so funktioniert hat. Die Familie arbeitet mit. Meine Tochter ist im Laden als Azubi. Und mein Sohn ist auch mit in der Schlachterei in der Ausbildung.
Und da geht's morgens um 7 zuerst hin. Die kleine Privatschlachterei ist eine Stunde vom Geschäft entfernt in Lüder bei Uelzen.
Wir sind wirklich froh, dass wir noch einen Schlachter auf dem Dorf, auf dem Land haben und dann auch noch selbst schlachten. Das ist ja mittlerweile in Deutschland ganz selten geworden, leider.
Rinder aus der Region sind hier nun einige Wochen zur Verarbeitung gereift.
Wir zerlegen das ganze Tier und dadurch haben wir auch die Wertschöpfungskette von Nose to Tail. Wir verarbeiten tatsächlich dann alles. Mehr oder weniger ist es auch so unsere Philosophie. Wir wollen halt gerne selber schlachten, wir wollen zu den Bauern fahren, wir wollen den engen Kontakt zu den Landwirten haben. Und bei uns ist eben die Transparenz ganz wichtig.
Zurück zum Ladenlokal und in die Manufaktur. Wirkungsstätte des zweiten Hessen im Betrieb. Und der packt schon mal kräftig an. Michael Lorenz will aus dem regionalen Schweinehack Wurst machen.
Es gibt nur drei Sorten Wurst. Das eine ist eine Brühwurst, wie wir hier sehen. Roh hergestellt, danach wird die gebrüht. Dann gibt es Rohwurst, die wird roh hergestellt und bleibt roh. Und dann gibt es Kochwurst. Ja, wir kuttern den jetzt an, tun ein bisschen Salz dabei, dass das Eiweiß aufschließt. Dann geben wir Gewürze rein und zum Schluss noch ein bisschen Speck.
Das Brät kuttert gute 10 Minuten vor sich hin, eisgekühlt. Nebenan bereitet der Fleischer-Azubi den Darm vor. Ein letzter Handgriff, dann wird's richtig schwer. Wurst machen ist anstrengende Arbeit.
70 Kilo.
Und die 70 Kilo kommen mit vereinten Kräften in die Füllmaschine. Und unten im Darm als Wurst wieder raus. Abgeklammert mit Wurstgarn. Dann werden sie 2 Stunden bei 72 Grad geräuchert und landen an der Ladentheke. Frisch, regional und vertrauenswürdig. Das Konzept geht auf, wir fragen nach.
Man weiß, dass es vom regionalen Tier, sag ich mal, ist und nicht abgepackt in der Truhe liegt.
Schmeckt einfach sehr gut, deswegen ist es für mich einfach Qualität.
Ja, einfach besseres Gewissen beim Essen.
Die Landschlachterei ist auch bekannt für ihre Catering-Küche, die Jonathan Neuhold leitet, ein Adlenburger Jung.
Da gehört auch zu, dass ich auch mal Rinder morgens fahren muss und dann abends hier wieder stehe mit Anzughose und dann auf einer Hochzeit gucke, dass alles läuft und das muss man leben und darum macht es auch Spaß und nur dann kann man das Ganze hier umsetzen.
3 Standbeine, eine Philosophie für die Landwurst aus der Lüneburger Heide.
Ja, schöne Grüße in die Lüneburger Heide. Was macht für dich gutes Fleisch aus, Luise?
Oh, also ich selber habe meinen Fleischkonsum reduziert. Ich esse fast kein Fleisch mehr. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass ich weiß, woher es kommt und wie die Tiere gehalten wurden, wie die gelebt haben, um einfach die Herkunft zu kennen.
Das war tatsächlich in deiner Kindheit auch schon so. Ne? Da hattet ihr nebenan oder da in dem Haus mit drin, da war ein Bauer, ein Landwirt mit Schweinen auch.
Genau,
ne?
Es war ein Bauernhof, der auch Schweine hatte. Und wir haben ein Schwein gehabt, den Fridolin, den haben wir gefüttert. Aber es war auch ganz klar, dass es am Ende Fridolin-Wurst geben wird. Und wir haben als Kinder schon den ganz normalen Umgang damit kennengelernt. Das ist der Kreislauf der Natur. Also genau wie das Heu geerntet wurde, wurde er dann auch irgendwann geschlachtet, damit es auch Fleisch zum Essen gab. Und so bin ich da früh einfach in Kontakt mitgekommen. Und bevor ich jetzt heute an der Fleischtheke mir irgendwas hole, was dann mit Nitritpökelsalzen behandelt ist oder nur Blutplasma letztendlich ist und Abfallprodukt ist, mache ich das lieber selber.
So, das ist ja interessant. Wie bist du denn da? Also du hast hier, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist, sag doch erstmal, was du uns hier mitgebracht hast.
Ich habe hier einen kaltgeräucherten Schinken mitgebracht. Soll ich mal dir ein Scheibchen
schneiden? Ja, du bist da wahrscheinlich filigraner als ich. Kaltgeräucherter Schinken, ja.
Genau. Das vom Rind, von dem Hof, wo ich herkomme, von Bergschecken. Das ist einer der ältesten Rinderrassen in Österreich, der da noch gezüchtet wird. Und ja, den muss man, oder der ist jetzt kalt geräuchert, dann hat man einfach so 10 Tage, wo man morgens einen Räucherofen anmacht, das Fleisch drin hat, dann einen Tag wieder Pause, dann wieder einen Tag lang räuchert und dann kommt so was Leckeres bei raus. Du hast so groß abgebissen.
Ich hab so groß abgebissen. Also ganz ehrlich, schmeckt fantastisch. Muss ich ehrlich sagen, hat ein ganz tolles Aroma. Und dieses rauchige Aroma. Aber bevor ich mich jetzt hier verschlucke an diesem Stück,
erzähl mal,
wie bist du dazu gekommen, dass du überhaupt selber Fleisch machst? Also, erzähl mal.
Oh Gott.
Entschuldigung. So.
Ja, letztendlich bin ich dazu gekommen, weil ein befreundeter Forstwirt von mir mich mit auf die Jagd genommen hat. Und
deswegen auch die Jacke.
Deswegen auch die Jacke. Und für mich dann ganz spannend zu sehen war, was wird alles weiterverarbeitet oder wie oder so ein natürlicher Umgang damit ist. Und der hat mir dann viel gezeigt davon. Und dann habe ich angefangen, einfach selber auszuprobieren. Also Bratwürste machen, wie wir gerade gesehen haben, ist das Einfachste von der Welt. Man braucht halt leider einen Fleischwolf und eine Wurstmaschine. Die ist mittlerweile in meinem Besitz.
Ja, aber es ist schön, wenn man weiß, was da reinkommt.
Und dann den Brät selber herzustellen, da kann man dann experimentieren mit, ob jetzt mit Valhona-Schokolade oder Whisky drin oder kann man verrücktesten Sachen mitmachen. Was? Aber das ist wirklich das Einfachste, so eine Wurst. Komplizierter wird es halt dann mit dem Schinken. Wenn man räuchert, dann braucht man halt einen Räucherofen. Oder jetzt Salami selber herzustellen, da brauche ich zum Beispiel in meinem Fall einen Reifeschrank. Weil mein Keller gibt keine gleichmäßige Temperatur her. Und das muss über sehr lange Zeit, muss die Luftfeuchtigkeit stimmen und die Temperatur. Sonst fängt die Salami von innen an zu schimmeln. Das will man nicht. Man will den Schimmel nur von außen. Also da an die Salami musste ich mich, um ehrlich zu sein, ganz schön rantasten.
Weil du gesagt hast, Forstmitarbeiter, Förster, geht es da auch hauptsächlich bei dir um Wild?
Also ich verarbeite Wild weiter oder beziehe halt aus Österreich von dem Hof, von dem ich komme, wo ich wirklich auch weiß, dass die Tiere den ganzen Sommer über auf der Alm sind, dass sie nicht zugefüttert werden. Da beziehe ich auch das Fleisch her. Und das Wild einmal, die machen Treibjagden, weil es ein Forstwirt ist. Also es gibt so viele Rehe und Wildschweine.
Es muss natürlich
der natürliche Feind ist nicht da, es muss reguliert werden, die müssen schießen. Und da war es praktisch, da Abnehmer sein zu dürfen. Und da muss ich auch noch mal sagen, ich empfinde das als totales Privileg, dass ich das abnehmen darf, das Fleisch. Das kann nicht jeder hat einen Zugang zu einem Bauernhof, wo er hingehen kann oder zu einem Jäger. Da weiß ich schon, dass ich da in sehr besonderen Situation bin.
Viele, muss man auch ganz klar sagen, viele können sich das gute Fleisch auch nicht leisten.
Ja. Ja,
deshalb,
ich will da auf gar keinem Hof
sitzen. Nein, aber das ist einfach so. Aber natürlich ist es ist vielleicht ganz günstig, wenn man mal darauf achtet, denn vielleicht weniger und dafür besseres Fleisch isst. Und naja, sowas in der Richtung. Und du bist ja auch noch praktisch veranlagt. Also du kannst ja auch noch, du hast mal ein Waldhäuschen, ein Holzhäuschen, hast du auch mal renoviert, ne?
Also ich lebe in einem alten Heizhaus, bei dem wir viel selber gemacht haben. Aber ja, ich packe gerne an.
Super.
Man sagt über mich, ich habe mehr Werkzeuge als Schuhe im Kleiderschrank.
Dafür aber die tollsten heute rausgesucht.
Ja, ich wollte heute mal die Bergschuhe gegen was anderes tauschen.
Jetzt müssen wir sie einmal zeigen. Guck mal, jetzt darf man einmal bitte zeigen. Ja, guck mal. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die aktuelle Mode. So geht es in die Herbstsaison 2024. So, jetzt kommen wir zu ein wenig Ruhe und haben was Passendes für Novemberabende. Unser Buchtipp von Philipp Kafsack.
Doch Sauer hielt den Mund nicht. Und von ihm angeregt traut sich die Encyclopaedia Britannica, die umstrittene These abzudrucken. Die Seekuh ist ausgestorben. Ein unglaublicher Gedanke, dass der Mensch für eine andere Art eine ähnliche Plage sein solle wie ein Asteroid oder die Sintflut.
Das liest.
Heute aus Flintberg bei Kiel mit Jutta Gulong. Moin.
Moin.
Und der Neuerscheinung, das Wesen des Lebens von Ida Turpeinen.
Eine ausgestorbene Seekuh als Thema eines historischen Romans ist ja durchaus eine ungewöhnliche Idee. Was steckt dahinter dieser Idee?
Die Seekuh ist ja 1740 entdeckt worden und verhältnismäßig schnell ausgestorben. Ida Turpein erzählt in diesem Roman die Geschichte von rastlosen Wissenschaftlern und von der Erkenntnis, dass nicht nur Naturereignisse zum Aussterben von Tieren geführt haben, sondern eben auch der Mensch selbst. Die Seko ist der rote Faden im ersten Teil, eben wie sie wirklich entdeckt wird. Danach erzählt sie, wie alle nach dieser Seko suchen, 100 Jahre später, und feststellen, dass sie ausgestorben ist. Und die dritte Zeitebene ist dann in den 1950er Jahren, als sich die ersten Gedanken darüber machen, dass man die Natur schützen muss.
Ist es dann in dem Sinne so eine Art Umweltschutzgeschichte oder ein Umweltroman?
Ja, es ist auf jeden Fall für alle interessant, weil es einem die Augen öffnet. Genauso wie es den Wissenschaftler damals die Augen geöffnet hat, als sie das erste Mal erkennen mussten, sie selbst sind dafür zuständig, dass es bestimmte Arten nicht mehr gibt.
Wenn man sich jetzt den Titel anguckt, das Wesen des Lebens, was macht dieses Wesen aus?
Für mich ist so die Quintessenz, die Lebewesen sein zu lassen und sie leben zu lassen und in ihnen nicht immer nur das Anschauungsobjekt zu sehen. Ein faszinierendes, populärwissenschaftlich erzähltes Buch, abenteuerlich und spannend, durch das man wirklich nur so durchrauscht und sich dann auch selber fragt, was hat Mensch schon alles gemacht?
Ich bin in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde in der gleichnamigen Bücherstube. Die betreibt Jutta Goulon gemeinsam mit zwei Kolleginnen und hat für uns noch einen Schmöker. Ein Garten über der Elbe von Marion Lagoda.
Eine schon leicht verwelkte Blume, so passend zum Herbst, in einem Garten über der Elbe. Was ist das für ein Garten?
Der römische Garten in Hamburg-Blankenese. Eine junge Frau wird 1913 engagiert, um diesen Garten einzurichten. Das ist eine Frau, die ihrer damaligen Zeit auch weit voraus war. Und die diesen Garten gestaltet, der in Teilen eben heute auch noch zu besichtigen ist.
Also es geht um einen Garten, der wirklich existiert. Und diese Obergärtnerin, die wirklich auch die allererste Frau war, die in Deutschland in diesem Beruf gearbeitet hat.
Ja, richtig, genau. Also es ist ein Roman, aber er ist eben sehr eng an der tatsächlichen Geschichte. Dann weiter in den 30er Jahren, in denen es für sie, die jüdischstämmige Vorfahren hat, und auch für ihren Arbeitgeber, eine jüdische Familie, schwieriger wird.
Also ein bisschen die Geschichte dieses Gartens, aber auch dann so ein bisschen Zeitgeschichte darüber hinaus.
Ja, also es nimmt nicht so einen breiten Raum ein. Im Vordergrund steht wirklich dieser Garten und alle, die Spaß an Botanik haben, fühlen sich von diesem Buch bestimmt angesprochen. Natürlich hat es zum Ende hin ein paar dramatische Züge, aber ein schön zu lesendes, unterhaltsames und hochinteressantes Buch einfach.
Und jetzt muss ich mich nur noch entscheiden.
Tierisches aus dem Meer oder Botanisches aus einem Garten in Hamburg? Eigentlich egal. Hauptsache lesen.
Das ist ja wirklich sehr schön. Jetzt haben wir eine Idee, was man lesen kann. Die Frage ist ja, wo liest man eigentlich? Luise, wo liest du?
Oh, ich komme meistens im Urlaub zum Lesen. Und dann versuche ich immer, Romane mitzunehmen, die entweder in dem Land spielen oder der Autor daherkommt, dass man so ein bisschen den Esprit davon mitbekommt.
Okay, und dann liest du im Sessel oder im Bett abends oder morgens am Frühstückstisch? Oder
das Schlimme ist, ich kann ein Buch nicht weglegen, wenn ich es anfange. Deshalb, man sieht mich den ganzen Tag mit einem Buch vor der Nase.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch ein schönes Foto von dir. Das möchte ich mal eben zeigen. Und zwar in einer Fallschirmsimulation. Vielleicht haben wir das mal vorliegen. Guck mal. Wie ist das, wenn man da in so einem, das ist so eine Art Gebläse?
Das ist eine Turbine von unten, die ganz viel Luft, also es ist wie Fallschirmspringen. Das ist praktisch, man kann da trainieren. Das habe ich mal ausprobiert, hat super viel Spaß gemacht.
Als Actionfrau. Und dann, pass auf, wir haben noch ein Foto. Heidi Klum. Heidi Klum war ja im vergangenen Jahr mal bei euch, hat eine Rolle gehabt. Ihr habt euch offensichtlich gut verstanden.
Sieht man, ne?
Und du warst eingeladen im vergangenen Jahr oder das ganze Team bei der Halloween-Party. Als was bist du gegangen?
Ja, es war der Knüller. Ich war dieses Jahr wieder eingeladen, aber habe es nicht hingeschafft. Ich bin als erfrorene historische Bergsteigerin gegangen, noch mit abgerissenem Seil und einem Eispick.
So. Und du hast den ganzen Abend so gestanden und
ja,
hast dich nicht
bewegen. Bewegen.
Jeder, der dich angefasst hat, hat gesagt, Vorsicht, es bricht
was. Aber jeder hat versucht, mich aufzutauen. Das war ganz praktisch.
Oh. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung gekommen. 20.15 Uhr heute Abend im ZDF. Die Bergretter mit Luise Beer. Es wird fantastisch. 20.15 Uhr ZDF. Und morgen kommt eine Frau zu uns, die hat schon aus 3 Tonnen Eis mal eine Hotelsuite erschaffen. Gertje Marquardt ist Eiskünstlerin und sie überquerte 550 Kilometer grönländisches Inlandeis. Motto: Es ist nie zu spät, Träume zu verwirklichen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss. Tschüss.
Das täglich live um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.